ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte, dem Titel des Podcasts entsprechend, ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm besprechen wir seit mittlerweile 4 Jahren hauptsächlich Fragen des Ukraine-Kriegs. Wir machen aber auch thematische Ausnahmen heute auch wieder, denn heute wollen wir das Thema Iran-Krieg nochmal behandeln, insbesondere die militärpolitischen und politischen Dimensionen bis hin zu den Auswirkungen auf die NATO. Herr Bühler ist auch heute wieder zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Aufzeichnungszeit für diese Folge, Dienstag, 24. März 2026. Es ist jetzt etwa 13 Uhr zu hören. Das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Heute soll es also vornehmlich um den Iran-Krieg gehen. Wir wollen mal versuchen, die völkerrechtliche Dimension, soweit es geht, außen vor zu lassen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich will mal aktuelle Geschehnisse und Meldungen nach vorne stellen heute. Zum einen, Herr Bühler, das Ultimatum, das US-Präsident Trump den Iranern gestellt hat, die Straße von Hormuz freizumachen bzw. Schiffe passieren zu lassen. Da ist von so manchem gesagt worden, dümmer geht's nimmer. Was ich bei Trump fast bezweifeln möchte. Aber das sei das Dümmste, was er hätte tun können, weil er sich immer tiefer reinreitet. Und wenn er seine Drohung dann doch nicht wahr macht, wird er auch immer unglaubwürdiger. Und er hat ja auch die Frist schon ausgesetzt bzw. verlängert oder Konsequenzen verwässert, was auch immer. Wie sehen Sie das?
Ja, er hat ja zunächst ein 48-Stunden-Ultimatum gesetzt auf seinem Medienkanal. True Social, glaube ich, heißt er, ja, genau. Und mit Angriffen auf die Ölindustrie und die Kraftwerke gedroht, des Iran, wenn die Straße von Hormuz nicht geöffnet wird. Dann, jetzt völlig überraschend, am Montag hat er das Ultimatum dann um 5 Tage verlängert. Aber so ist eben Trump. Das haben wir ja auch im Ukraine-Krieg immer wieder gesehen, dass er Ultimaten gestellt hat, die dann nicht wirksam geworden sind und nicht eingelöst worden sind. Also insofern ist das nichts Neues.
Und seine Drohung für den Fall, dass die Iraner nicht einlenken, war doch eigentlich eine Drohung mit Kriegsverbrechen, angekündigte Kriegsverbrechen, die er dann befehlen würde, wenn er sagt, also man würde Energieinfrastruktur angreifen. Oder sehe ich das falsch?
Da muss man natürlich zunächst fragen, was ist denn Energieinfrastruktur? Was meinen wir damit? Nehmen wir mal das Beispiel Ukraine-Krieg. Die russische Ölindustrie ist die Hauptquelle der Finanzierung des russischen Angriffskriegs. Deshalb sind die Angriffe auf diese Art von Energieinfrastruktur aus völkerrechtlicher Sicht abgedeckt. Umgekehrt sind Angriffe auf Wärmeversorgung, Stromversorgung, Wasserversorgung, die der Versorgung der Bevölkerung dient, verboten. Leider wird dieser Begriff Energieinfrastruktur manchmal undifferenziert verwendet. Keine Kritik jetzt an Ihnen. Zum Beispiel, wenn es heißt, Ukraine und Russland setzen die gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur fort. Das kommt ja manchmal, dieser Satz in den Medien. Das will ich so nicht stehen lassen. Im Fall Iran wäre ein Angriff auf die Ölinsel Karg, die den Revolutionsgarden als Finanzierungsquelle für die Unterstützung von Terrororganisationen dient und auch den Terror, den sie selbst auf die eigene Bevölkerung ausübt. Das wäre rechtlich möglich, auf Kraftwerke zu schießen in Teheran, die der Versorgung der Zivilbevölkerung dienen, eben nicht. Aber das ist ja nur die rechtliche Seite. Aber nicht alles, was rechtlich möglich wäre, sollte man dann auch tun. Nehmen wir die Ölinsel Karg. Ein Angriff auf diese würde sofort weitere Angriffe des Iran, zum Beispiel auf die Gasvorkommen Katars, bedeuten, wie sie schon stattgefunden haben. Der Iran hat ja bereits angekündigt, dass er zu einer weiteren Eskalation bereit wäre, zum Beispiel auf die für die Region überlebenswichtigen Wasserentsalzungsanlagen dort in den Golfstaaten. Ich halte deshalb dieses Ultimatum für wenig durchdacht. Wie gesagt, das ist, wirkt für mich wie so ein spontaner Einfall, der dann sofort in einen Tweet umgesetzt worden ist.
Weil Sie sagten, keine Kritik an mir, an Ihnen, also an mir. Sie dürfen mir ruhig sagen, wenn ich irgendwas für Ihre Begriffe zu undifferenziert sehe oder falsch sehe. Ich nehme das gerne an und bin aber nicht so sensibel, dass ich dann innerlich zusammenbreche. Keine Sorge.
Okay.
Sehen Sie den Zeichen, Herr Bühler, dass sich Amerikaner und Iraner annähern? Also außer dieser Trump-Äußerung, dass man produktive Gespräche führen würde, was die Iraner wiederum dementieren?
Ja, das war auch so ein Widerspruch auf einen dieser Tweets von Trump. Ich sehe da öffentlich jedenfalls keine Annäherung. Der Oman hat sich zwar weiter als Vermittler angeboten. Der Außenminister des Oman sagt, man führe Gespräche. Aber das scheint mir vertraulich zu laufen und mit unbekannten Gesprächspartnern auf beiden Seiten, da ist eigentlich nichts bekannt. Aber es ist schon bezeichnend, dass Trump das in einem Tweet da veröffentlicht und unverzüglich die Antwort aus dem Iran kommt, nein, das ist nicht wahr, es gibt keine Gespräche.
Dann die zweite noch eher aktuelle Sache, die ich mit nach vorne stellen wollte, diese Sache mit den Raketen, über die der Iran verfügen soll. Aus Israel kommt ja die Behauptung, die Iraner hätten Interkontinentalraketen, 4000 Kilometer Reichweite, mit denen man auch europäische Hauptstädte erreichen könne. Dann hören wir den NATO-Generalsekretär Rutte, der sagt irgendwie, das könnte bald der Fall sein. Das hat er, glaube ich, noch so einen neuerlichen Anfall von Schmeichelei für Donald Trump gesagt. Wie sehen Sie das? Halten Sie das für möglich mit diesen 4000 Kilometer Raketen oder ist das nur auch ein sehr offensichtlicher Versuch, die Europäer zu bewegen, in den Krieg mit einzusteigen?
Also der Iran hat definitiv Mittelstreckenraketen im Reichweitenband 2000 bis 2500 Kilometer. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie diese Raketen weiterentwickelt haben und dass sie bis zu einer Entfernung von etwa 3000 Kilometer eingesetzt werden können. Europa ist da ganz gut geschützt. Da gibt es das große Radar in der Türkei und es gibt Raketenabwehrstellungen in Rumänien und in Polen. Die sind entgegen mancher Unterstellung bereits vor 20 Jahren entschieden worden. Und zwar genau für diese Lage, weil auch schon damals Hinweise da waren, dass der Iran dieses Reichweitenband deshalb eingeführt hat, dass er auch Mitteleuropa bedrohen kann. Also eine Vorausschau, die sich als richtig erwiesen hat. Was die weiterreichenden Interkontinentalraketen angeht, da gibt es im Iran vorerst nur Entwicklungsprogramme, die eben die Entwicklung solcher Waffen zum Ziel haben. Es gibt auch erste Prototypen und mit zwei solcher Waffen ist die Insel Diego Garcia im Indischen Ozean auf eine Entfernung von 4000 Kilometer angegriffen worden. Ich gehe davon aus, dass sie deshalb 4000 Kilometer gesagt haben. Eine Rakete landete im Meer, die andere wurde über dem Meer abgeschossen. Diego Garcia ist nicht getroffen worden. Das ist ein britischer Stützpunkt auf dieser Insel, der von den Amerikanern mitgenutzt wird. Es ist offen, ob die Raketen mit Gefechtsköpfen bestückt waren oder ob man die Gefechtsköpfe bewusst weggelassen hat, um Gewicht zu sparen, um dadurch mehr Treibstoff zu laden, um diese Reichweite überhaupt erzielen zu können mit diesen Prototypen. In einem solchen Fall wäre es tatsächlich ein politisches Ausrufezeichen. Achtung, wir haben solche Waffen. Wir können auch selbst auf diese Entfernungen treffen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist der Iran auf dem Weg zu einer mehr als regionalen Macht. In Verbindung mit Nuklearwaffen ist der Iran eine ernsthafte Bedrohung über die Golfregion hinaus, auch für Europa. Insbesondere bei so einem islamistischen Regime wie in Iran.
Okay, also ist möglicherweise bei den Interkontinentalraketen was dran, zumindest was die Prototypen betrifft, aber man ist noch nicht so weit zu sagen, also okay, wir haben diese Raketen, wir können sie auf jeden Fall einsetzen. Und dann gibt es ja noch diese Atomwaffenentwicklung, die man dem Iran unterstellt hat, die ja nun möglicherweise auch nicht so stattgefunden hat, wie vor Kriegsbeginn genannt. Könnt ihr mir vorstellen, dass da manche den Eindruck hatten, ja, dass da recht ungeniert Kriegsgründe erfunden werden. Ich nehme mal an, sie machen das sich nicht so einfach, aber man kann ja zumindest mal drüber nachdenken, ob da was dran sein könnte.
Ja, das könnte man aus den Worten von Frau Tulsi Gabbard herauslesen. Das ist die Geheimdienstkoordinatorin, die kürzlich vor dem Senat ausgesagt hat, dass der Iran nach den Angriffen im Juni letzten Jahres den Wiederaufbau des militärischen Nuklearprogramms nicht wieder aufgenommen hat. Diese Aussage steht im Raum und sie hört sich widersprüchlich an zu dem, was Trump zum Beispiel gesagt hat oder was die Israelis gesagt haben. Aber es gibt eben die Frage, wo die bereits bis auf 60% angereicherten Uranvorräte des Iran verblieben sind. Es gibt Anzeichen, es gibt Fotos, dass der Iran im vergangenen Jahr, im Juni, diese 450 Kilogramm immerhin in Fässern aus der später angegriffenen Nuklearanlage in Sicherheit gebracht hat und irgendwo in irgendwelchen Bunkern jetzt versteckt hat. Also diese könnte man relativ schnell weiter anreichen, um so Nuklearwaffen in geringer Stückzahl zwar zu bauen, mindestens aber, um eine sogenannte schmutzige Bombe herzustellen, die mit Uran und herkömmlichem Sprengstoff einen Gefechtskopf gibt, der nicht nur Sprengkraft, sondern eben auch radioaktive Strahlung in die Welt setzt.
Aber noch weitere Anreicherungen, dafür braucht man ja auch die technischen Anlagen dafür. Die kann man ja nicht einfach im Fass, in irgendeinen Bergstollen anreichern.
Ja, das stimmt, aber die so Zentrifugen sind sicher noch vorhanden, auch wenn große Teile des Nuklearprogramms da in diesen speziellen Einrichtungen zerstört worden sind. So ist es zu verstehen.
Okay, Herr Bühler, wenn wir uns mal anschauen, welche politischen Ziele, welche militärischen Ziele die Angreifer haben, also Israel, USA, dann stellt man da doch eigentlich schon fest, dass da vieles unklar und auch schwammig ist. Dann machen es einem die Russen ein bisschen einfacher. Also die haben deutlich klarer benannt, was sie wollen und sagen das auch unverändert seit 4 Jahren. Also es macht jetzt die Russen um Gottes Willen nicht besser, so will ich mich nicht verstanden wissen. Aber zumindest die Amerikaner haben doch mittlerweile so viele verschiedene Gründe genannt und teils wieder zurückgezogen, dass das für 10 Kriege ausgereicht hätte.
Also die politischen Ziele sind im Wortlaut tatsächlich nicht veröffentlicht, sondern sie erschließen sich eigentlich nur aus einzelnen Aussagen von Präsident Trump und einigen anderen, unter anderem vom Vizepräsidenten Vance, wie sie in dem Auftrag an das Militär formuliert sind, militärische Optionen nach dem Scheitern, um das militärische Nuklearprogramm auszuarbeiten, das wissen wir nicht. Das ist ja ein Dokument, das geheim eingestuft ist und so der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung steht. Aus den mündlichen Aussagen von Trump kann man aber schließen, dass man eine Bedrohung der Partner in der Region beseitigen möchte. Das hat er sogar wörtlich gesagt, wobei Partner eben in erster Linie Israel ist, aber dann auch die Golfstaaten, in denen die USA auch Truppen stationiert haben. Mündliche Aussagen von Trump konnte man auch vernehmen, wenn es um die Unterstützung der Protestbewegung im Iran ging. Da gab es einen Tweet, also Hilfe ist unterwegs beispielsweise. Und dann gab es natürlich auch Aussagen zur Unterstützung eines Regimewechsels im Iran, auch von Trump. Das ist wiederum von Vance dann so ausgelegt worden, ja, das müsste aber vom iranischen Volk passieren, aber das würde von Trump sicher begrüßt werden. Also das ist die Gemengelage der politischen Ziele, die hier veröffentlicht worden sind. Nicht sehr weiterführend, glaube ich. Und man ist nie ganz sicher, was tatsächlich dann auch in dem Auftragsdokument drinsteht, das aus dem Weißen Haus an das Militär gegangen ist.
Aber nur kann man sagen, also okay, Militärs müssen immer ein bisschen mit Seltsamkeiten in der Politik leben und versuchen dann das Beste draus zu machen. Aber so ein, wie sage ich es, wie so ein Pudding an Kriegsgründen und Kriegszielen kann doch am militärischen Ablauf, an der militärischen Planung nicht spurlos vorbeigehen.
Naja, wir wissen es nicht, was dort in dem Dokument drin steht. Das werden wir erst wissen, wenn die Geheimhaltung aufgehoben ist und das Dokument dann von Historikern oder anderen Interessierten eingesehen werden kann. Das wird ein paar Jahre dauern. Letztlich sind die politischen Ziele Abholpunkte für die Ausarbeitung einer Militärstrategie des US-Militärs, einschließlich der Formulierung dann operativer Ziele. Die operativen Ziele hat der Befehlshaber des Zentralkommandos, das für die Operation zuständig ist, ein Admiral Brad Cooper, bereits öffentlich genannt. Wir haben da im Podcast 320, glaube ich, bereits darüber gesprochen, also Zerstörung der Luftverteidigung des Irans, Flugabwehrstellungen am Boden, die Kampfflugzeuge des Irans, der erste Punkt, die Zerstörung des Raketenpotenzials des Irans, die Zerstörung des Nuklearprogramms, die Zerstörung der Marine und nicht quantifiziert sind dann Angriffe auf Militäranlagen der iranischen Armee und der Revolutionsgarden. Also insofern sind die operativen Ziele viel klarer, weil man ja auch sieht, weil es auch stattfindet. Die Angriffe auf diese Ziele finden ja statt und von daher finden sie auch Bestätigung.
Das sind ja Ziele, die Militärs dann formulieren, diese operativen Ziele. Da muss es ja sozusagen auch ein bisschen klarer sein. Aber wenn man davon ausgeht, dass die politischen Ziele, die vorgegeben worden sind, nicht so straight waren wie die operativen Ziele, die Sie gerade genannt haben, kann man dann davon ausgehen, dass Militärs auch zurückfragen, so nach dem Motto, also Leute, wir wissen überhaupt nicht, was ihr wirklich wollt und wenn wir das nicht wissen, dann können wir auch nicht überlegen, wie wir es machen können oder bastelt man sich dann einfach irgendwas zurecht, interpretiert die politischen Vorgaben und baut danach einen militärischen Plan zusammen.
Nein, natürlich nicht. Also da gibt es sicher Kommunikation dann zwischen dem Zentralkommando, das dann diesen Plan dann aufsetzt und dem Pentagon und dem Weißen Haus, dort den Nationalen Sicherheitsrat. Das wird hinterfragt, ganz sicher, bevor die rangehen, um eine Operationsplanung zu machen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das gesprochene Wort Trumps nicht dem entspricht, was da schriftlich fixiert ist. Anders ist das Durcheinander in der Kommunikation ja nicht zu erklären. Wir können aber sicher davon ausgehen, dass die Abwendung der Bedrohung für die Partner mindestens ein Ziel, wenn nicht das Ziel war, das dort schriftlich als Vorgabe gemacht worden ist.
Man muss ja auch bedenken, welche Folgen ein solcher Krieg haben könnte, die man eigentlich nicht haben will. Und nach einer solchen Folgeabschätzung dann vielleicht neu entscheiden, ob man das nun wagt oder nicht. Da müssen sich ja auch Militärs deutlich über den eigenen Bereich hinaus denken. Noch mehr natürlich politische, beispielsweise Sicherheitsberater. Haben Sie denn den Eindruck, dass man das wirklich gemacht hat?
Ja, das ist jetzt immer eine Frage der Theorie und Praxis. Also in der Theorie ist eine solche Sicherheitsanalyse ein fester Bestandteil einer jeden militärischen Planung. Eine solche Planung läuft nie ohne über den eigentlichen militärischen Bereich hinauszudenken. Und dazu hat das zuständige Zentralkommando US CENTCOM mit Admiral Brad Cooper an der Spitze erfahrene Analysten, auch in der Region erfahrene Analysten, in seiner Organisation, dazu politische Berater und Juristen. Mehr noch, solche Bewertungen werden mit anderen Regierungsressorts, dem Außenministerium vor allem, aber auch mit dem Nationalen Sicherheitsrat und dann auch mit den Geheimdiensten abgestimmt. Das ist nichts, was das Militär nur alleine macht. Die Frage ist, wie man die Ergebnisse dieser Risikoanalyse dann an den Entscheider, Präsident Trump, herangebracht hat. Da hat der Spiegel am vergangenen Wochenende eine interessante Insider-Geschichte basierend auf Berichten der amerikanischen Presse veröffentlicht. Danach waren bei dem entscheidenden Treffen im Weißen Haus, also bei Trump, unter anderem der Vizepräsident Vance, der Verteidigungsminister Hegseth und der Außenminister Rubio anwesend. Dazu sieht man auf den Bildern auch den Generalstabschef Dan Kane. Und wer ganz sicher mit dabei war, aber nicht zu sehen ist und auch nicht erwähnt worden ist, jedenfalls in den Medien, die ich gelesen habe, da war dieser Chef von US CENTCOM, also des US-Zentralkommandos, das in Florida, in Tampa stationiert ist, der Admiral Brad Cooper, unter dessen Federführung die Optionen ja entwickelt wurden, die in diesem Meeting vorgestellt wurden. Da waren wohl auch kleinere, begrenzte militärische Optionen dabei, also ähnlich wie im Juni letzten Jahres. Vance soll sich aber für einen umfassenden Angriff ausgesprochen haben. Und das Gleiche trifft zu für den Fall Hegseth. Das hat Trump in einer Wahlrede jetzt die Tage auch gesagt und selbst öffentlich gemacht also, dass Hegseth ihn so beraten hat, dass die große Lösung gewählt worden ist, also der umfassende Angriff mit Marine- und Luftstreitkräften. Mit dem Zitat, let's do it. So beschreibt der Spiegel das und fasst damit Pressemitteilungen auch im amerikanischen Raum zusammen.
Ein Vergleich, der jetzt öfter aufgetaucht ist in den Medien, ist der zum Vietnamkrieg. Na, vom Vietnamkrieg wird ja oftmals von einem Abenteuer gesprochen, in das sich die Amerikaner gestürzt hätten. Ist der Irankrieg auch eines?
Naja. Also nach meiner Auffassung hätte der Krieg gar nicht beginnen dürfen. Ob es ein Abenteuer wird, wir wollen es nicht hoffen, denn unter diesem Abenteuer würden wir auch leiden in Europa und weltweit. Also da kann man nur sagen, hoffentlich geht das gut, das, was sie da begonnen haben. Aber es hätte gar nicht so weit kommen dürfen, wenn man die Risiken abgewägt hätte. Und wenn man berücksichtigt hätte, dass der Iran eine Verteidigungsstrategie hat und hatte schon seit langer Zeit und die Analysten, die sich über Jahre und Jahrzehnte mit dem Iran beschäftigen, und die gibt es in den USA, auch im Pentagon, auch beim Zentralkommando, die wissen das natürlich, dass der Iran seit langem diese Reaktion, den Krieg zu erweitern, um größtmöglichen Schaden anzurichten, auch weltweit, hat. Sie wissen natürlich, dass die Straße von Hormuz in dieser Strategie eine ganz zentrale Rolle spielt. Also insofern hätte man das alles vorher voraussehen können, aber man hat offensichtlich gedacht, dass wenn man jetzt schnell und mit der großen und besten Streitkraft zuschlägt, dass nun der Iran sofort einknickt, insbesondere auch deshalb, weil wesentliche Figuren in der Spitze dort ums Leben gekommen sind bei den Luftangriffen. Aber das war nicht der Fall.
Sehen Sie denn eigentlich einen Unterschied zwischen Israelis und Amerikanern? Also bei den Israelis gibt es ja nicht so viel Faselei von allen möglichen Gründen und Zielen in der Öffentlichkeit, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, was dann wiederum darauf hindeuten könnte, dass man dort ziemlich genau weiß, was man will. Wie nehmen Sie das wahr?
Also die politischen Ziele, die wir jetzt gerade so herausgearbeitet haben und die ich auch unterstellt habe, die sind auf beiden Seiten sicher gleich. Auch die operativen Ziele, die Admiral Brad Cooper genannt hat. Bei den politischen Zielen kommt allerdings bei Israel das explizite Ziel Regime Change, also Wechsel der Regierung in Teheran dazu. Und man hat durchaus schon sehr frühzeitig, etwa nach einer Woche nach Kriegsbeginn, durchaus einen Einsatz von Bodentruppen nicht ausgeschlossen, nein, besser gesagt im Sinn gehabt und haben es nach wie vor. Im Falle Amerikas war das zunächst offenbar nicht der Fall. Aber es gibt jetzt Anzeichen, dass jetzt auch Optionen für einen Bodeneinsatz ausgearbeitet wurden, nachdem die bisherige Operation aus der Luft und über See nicht zum Einlenken des Irans geführt hat, sondern eben eher seiner bekannten Strategie gefolgt ist, die ich gerade schon dargestellt habe, also den Krieg auszuweiten und das Druckmittel Straße von Hormuz zu verwenden, um zu versuchen, weltweite Wirkung zu erzielen.
Wie reagiert man dann als Militär in einer solchen Frage? Als Militär, der eigentlich sagt, wie Sie, der Krieg hätte gar nicht begonnen werden dürfen. Dann kommt man an den Punkt, so wie er jetzt momentan ist, und stellt fest, man ist halt nicht so erfolgreich gewesen, wie man eigentlich sein wollte. Und fängt jetzt an, Überlegungen anzustellen, wie Sie gerade gesagt haben, Bodentruppen zu entsenden. Ist man dann in der Position, dass man dann eigentlich als Militär sagen muss, ja, okay, es gibt gar keine andere Möglichkeit als Bodentruppen? Oder ist man dann eher verantwortungsvoll, wenn man sagt, Leute, das geht nicht, wir müssen aufhören?
Naja, das Militär hat diese ressortübergreifende Risikoanalyse diesem Operationsplan beigelegt. Und ich gehe davon aus, dass Trump diese Risikoanalyse nicht selbst gelesen hat. Inwieweit dann die Risiken in der entscheidenden Besprechung bei Trump ausführlich diskutiert worden sind, das ist nicht bekannt. Die Berichterstattung in den US-Medien und das Ergebnis jetzt, das spricht eher dagegen. Inwieweit der anwesende Generalstabschef und der, wie ich annehme, anwesende zuständige Kommandeur des Zentralkommandos die Risiken dargestellt hatten oder überhaupt eine Chance hatten, dies zu tun, das ist nicht oder noch nicht bekannt. Das wird sicher noch interessante Enthüllungen geben. Was jetzt Untersuchungen zum Einsatz von Bodentruppen angeht, das ist eine zweite Phase, das wird das Militär auch machen, das haben sie sicher auch schon gemacht. Die politischen Ziele werden auch in diesem Auftrag vorgegeben sein und das können ja nur Ziele sein, die sich dann auch um den Regime-Change, den Regierungswechsel drehen. Aber da gibt es natürlich überhaupt noch keine Aussagen dazu, schon gar nicht öffentlich.
Dann frage ich nochmal nach in Sachen Bodentruppen, Herr Bühler. Ich weiß, das ist auch alles Spekulationen, aber was könnten denn Optionen sein, also wie man Bodentruppen einsetzt? Man wird ja den Iran nicht in dieser Art und Weise mit Bodentruppen bekämpfen können, wie man das mit dem Irak gemacht hat.
Also, so wie ich die Amerikaner kenne, sind auch hier eine Vielzahl von Optionen dann auf den Tisch gelegt worden. Kleine Optionen, das heißt Einsatz von Spezialkräften, verhältnismäßig geringer Personalansatz zum Nehmen strategisch wichtiger Ziele, beispielsweise dieser Ölinsel Khark. Mit all den Nebenwirkungen, auch hier muss eine Risikoanalyse dargestellt werden. Ich stelle nur mal ein paar Optionen vor, die hier gedacht werden könnten und sich auch gedacht worden sind. Das zweite ist, wenn man an die Straße von Hormuz denkt, dann kann man sie eigentlich nur offen halten, wenn man tatsächlich auch das nördliche Ufer besetzt hält und verhindert, dass kleine und kleinste Schiffe dort, Boote muss man sagen, in der Straße von Hormuz vom nördlichen Ufer aus operieren, Minen legen oder auch Anschläge auf Tanker durchführen mit unterschiedlichen Waffen, die sie dann auf den kleinen Booten mitführen. Das erfordert einen wesentlich größeren Kräfteansatz und auch eine entsprechende Tiefe. Der Gürtel, der dann dort genommen werden müsste, der müsste schon eine entsprechende Breite auch haben. Und das ist in diesem Gelände, wenn man sich Fotos ansieht von der Nordküste des Golfs, dann sieht man das, wie schwierig das ist. Es ist auch eine Großstadt dort, direkt im Norden der Straße von Hormuz. Also auch eine ganz schwierige Angelegenheit. Und das Dritte wäre eben, wenn man tatsächlich einen Regime-Change so à la Irak durchführen würde, dann müsste man viel, viel mehr Truppen einsetzen. Viel, viel mehr als die Amerikaner auch selbst durchhaltefähig. Denn das ist nicht mit einer Woche, zwei Wochen getan, sondern da sprechen wir über Monate, möglicherweise Jahre, je nachdem, wie die Entwicklung läuft. Und auch hier ist das Risiko so groß, dass ich meine, dass es von den Militärs dann auch gleich so bezeichnet werden wird. Es ist abwegig, eine so große Operation dort zu beginnen mit unklarem Ausgang. Dann sind sie wieder in einer Lage, wie es in Afghanistan war, dann sind sie wieder in einer Lage, wie wir es im Irak gesehen haben, dass über viele Jahre hinweg diese Region unsicherer gemacht hat, als sie vorher war. Hm.
Mich würde ja noch interessieren, Herr Bühler, ich weiß auch, das ist Spekulation, aber interessieren würde es mich dennoch, was Sie denken, warum Donald Trump sich darauf überhaupt eingelassen hat. Also einem gebildeten Staatsführer, und damit greife ich mal quasi eine Formulierung von Ihnen aus der vergangenen Woche auf, würde ich ja auf jeden Fall zutrauen, dass solche Begriffe wie Existenzrecht und Gefährdung Israels in seinem Kopf eine Rolle spielen. Ja, nun haben wir aber Donald Trump an der Spitze der Vereinigten Staaten und nach alledem, was ich bislang von Trump wahrgenommen habe, glaube ich, Achtung, Meinungsäußerung, glaube ich im Leben nicht, dass das für ihn irgendeine Rolle spielt. Man muss ja schon fast froh sein, wenn er die Länder in dieser Region nicht auch noch verwechselt.
Also ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich Spekulation. Er hat ja ein ganz gutes Verhältnis mit dem israelischen Premierminister. Sicher ist da Druck ausgeübt worden und versucht Einfluss zu bekommen, damit Amerika da mit dabei ist und da hilft, dass das eine. Das andere ist, dass er in seinem unmittelbaren Umfeld nach meiner Einschätzung niemand hat, der das politische Schwergewicht auch ist, zu sagen, nein, das können wir nicht machen, weil eben so viele unerwünschte Nebenwirkungen dabei sind, weil das Risiko einfach viel zu groß ist und die Lage hinterher schlechter ist, als sie vorher war. Also solche Gedanken gehen mir da durch den Kopf, aber genau kann ich es natürlich auch nicht sagen.
Nun scheint es ja so zu sein, dass Donald Trump gerne hätte, dass sich auch die NATO in diesem Krieg engagiert. Angefragte Staaten, selbst die Briten, die haben ihm wohl deutliche, zumindest Teilabsagen erteilt. Das macht ein bisschen den Eindruck, dass ihm dieser Krieg mittlerweile etwas über den Kopf wächst. Dass selbst die Amerikaner halt nicht über die Ressourcen verfügen, das alles stemmen zu können. Ist das auch Ihr Eindruck oder sehen Sie andere Gründe für diese Anfragen an NATO-Staaten?
Also den Eindruck könnte man haben, das ist wohl richtig. Aber er steht ja selbst unter Druck, innenpolitisch. Das wird ja nicht mitgetragen von einer großen Mehrheit der Amerikaner. Selbst seine Anhänger der MAGA-Bewegung sprechen sich gegen diesen Krieg aus. Und dann steht er natürlich auch unter Druck durch die Gegenwehr der Iraner und ihrem strategischen Konzept, das sie haben, das man hätte wissen müssen, wenn man sowas anfängt. Die Militärs haben es sicher gewusst, da sind wir wieder bei der Risikoanalyse. Und dann steht er natürlich auch unter Druck durch die weltweiten Wirkungen auf die Finanzmärkte beispielsweise oder auch die Preise bis hin zu den Benzin- und Dieselpreisen in Amerika. Und das ist ein kritischer Punkt für die Amerikaner. Das habe ich selbst erlebt, als ich in Amerika gelebt habe. Also ein Anstieg, ein dauerhafter Anstieg der Benzin- und Dieselpreise, das wird sicher nicht zu mehr Stimmen bei den Wahlen im November führen, sondern im Gegenteil, es wird die Stimmung kippen lassen, auch gegen Trump.
Aber was die anderen NATO-Staaten betrifft, ich sag mal, rein rechtlich besteht auch keine Pflicht der anderen NATO-Staaten, also den USA zu helfen, oder?
Nein, diese Pflicht besteht nicht, denn im NATO-Vertrag ist ja festgelegt, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. Der Artikel 5 sagt, dass einem angegriffenen Staat beigestanden wird durch die NATO-Staaten insgesamt. Aber da steht nichts drin, dass wenn einer einen Krieg beginnt, dass dem dann geholfen werden muss. Also das ist einfach die rechtliche Seite. Die andere Seite ist die politische. Ich meine, es gehört schon viel dazu, dass man einen Krieg anfängt und dann nach 2 Wochen sagt, so und jetzt helft mal mit, die Straße von Hormuz, das ist nicht unser Thema, sondern das macht ihr. So geht man nicht um in einem Bündnis, so geht man nicht mit Alliierten und transatlantischen Freunden um, sondern wenn man sowas vorhat, dann konsultiert man die vorher und nicht dann, wenn es so brennt, dass man offensichtlich Hilfe braucht.
Und Hilfe wird es ja im Moment auch nicht geben, sondern dann, wenn der Krieg vorbei ist, dann zumindest habe ich den Bundeskanzler so verstanden und auch den Verteidigungsminister, dann könnte man sich vorstellen, dass Deutschland sich sozusagen an der Sicherung der Straße von Hormuz beteiligt. Aber für den aktuellen Fall in diesem Krieg, gäbe es denn dann für die anderen NATO-Staaten die Möglichkeit, die USA dann vielleicht dann an anderen Orten zu entlasten? Also so, dass sie selbst nicht in diesem Krieg involviert werden?
Ja, das ist eine interessante Frage, denn im Grunde genommen haben wir ja auch Interesse, dass der Krieg zu einem Ende kommt. Wir haben Interesse an offenen Schifffahrtswegen und dergleichen mehr. Wir haben ein Interesse, dass die Israelis sich selbst verteidigen können und als Staat erhalten bleiben und nicht, wie die iranische Staatsdoktrin es vorsieht, dass sie als Staat vernichtet werden müssen. Und das schon seit Jahrzehnten gibt es ja diese Staatsdoktrin. Nein, die Europäer könnten schon vieles auch anbieten. Man muss da nicht immer gleich militärisch denken. Auch diplomatische Kontakte könnten jetzt dort helfen. Nicht nur durch den Oman, sondern eben auch durch europäische Staaten, die schon aufgrund der Verhandlungen zur Beendigung des Nuklearprogramms stattgefunden haben, bevor Trump in die erste Amtszeit gewählt worden ist. Leider hat er dieses Abkommen, das damals geschlossen worden ist, aufgekündigt, nachdem er Präsident war. Aber da sind diplomatische Kontakte. Frankreich gehört dazu, Deutschland gehört sicher auch dazu, aber auch andere. Das könnte man nutzen. Dazu müsste man aber auch die Verbündeten, die Alliierten informieren über das, was man vorhat und was die politischen Ziele sind, damit diese diplomatischen Kontakte auch genutzt werden können. Militärisch, ja, die Europäer haben ja im Roten Meer eine Marineoperation, die die Schifffahrt vor den Raketen der Iran-nahen und Iran-finanzierten und ausgerüsteten Houthi-Miliz schützen sollen. Diese könnte man räumlich und auch kräftemäßig erweitern. Und der nächste Punkt ist eben das, was Sie gerade schon angesprochen haben, dass man nach einem Waffenstillstand auch mithelfen kann, die Straße von Hormuz offen zu halten, insbesondere mit der Fähigkeit, die die Europäer viel mehr haben als die Amerikaner, nämlich die Fähigkeiten zur Minenräumung. Da sieht es bei den Amerikanern ganz schlecht aus. Und auch bei diesem Thema könnte man helfen, aber auch bei dem Schutz von Schiffen durch die Straße von Hormuz fahren auch. Aber allerdings erst, nachdem der Krieg durch einen Waffenstillstand erstmal beendet ist.
Aber militärische Entlastung der Amerikaner während dieses Krieges, eine solche Unterstützung für die Amerikaner halt an anderen Orten, dürfte der Iran ja auch durchaus als Hilfestellung interpretieren. Hat er ja auch schon gemacht. Also nehmen wir mal nur den Stützpunkt der Bundeswehr in Jordanien. Da ist ja auch öffentlich geworden, dass es dort durch einen Raketeneinschlag erhebliche Schäden gibt.
Naja, das ist kein Stützpunkt der Bundeswehr. Das ist ein amerikanischer Stützpunkt in Jordanien, an dem auch deutsche Soldaten stationiert sind. Hier geht es um den Kampf gegen den Islamischen Staat, der seit 2017, glaube ich, ja, gibt es da dieses Bundestagsmandat. Da sind deutsche Soldaten in kleiner, dreistelliger Zahl gewesen, muss ich sagen. Man hat einige Soldaten bereits vor dem Krieg rausgezogen, als die Spannungen immer mehr auf einen Krieg hindeuteten. Und ja, der Stützpunkt ist angegriffen worden. Es ist ein Unterkunftsgebäude getroffen worden, das allerdings leer war, weil eben die Soldaten ausgedünnt worden sind oder die Zahl der Soldaten ausgedünnt worden ist und nur noch das absolute Minimum dort vor Ort war. Und das aufgrund der langen Vorwarnzeiten auch rechtzeitig in Schutzbunkern Schutz suchen konnten.
Okay, dann diese von Ihnen angesprochene Unterstützung nach Kriegsende. Bundeskanzler Merz hat ja im Bundestag nochmal betont gehabt, dass man sich halt an diesem Krieg nicht beteiligen wird, dass aber man nach Kriegsende durchaus bereit stünde, eine Friedensordnung mit abzusichern. Die Bundeswehr hat diese Kapazitäten tatsächlich?
Ja, natürlich hat die Bundeswehr Kapazitäten, aber zunächst mal ist die Frage, was ist der Auftrag einer solchen Mission, wenn es nur um die Frage des Offenhaltens der Straße von Hormuz geht, dann sind da in erster Linie Marinestreitkräfte notwendig, aber auch Luftstreitkräfte. Wir haben Überwachungsflugzeuge, Seeüberwachungsflugzeuge, die dort eingesetzt werden könnten. Wir haben Fregatten, die spezialisiert sind auf die Luftverteidigung. Das ist die Sachsen-Klasse, da haben wir drei Schiffe davon. Ja, und die sind natürlich auch nicht irgendwo nur vor Anker, sondern sie haben natürlich auch Aufträge, in der Regel für die NATO. Und da muss dann in der NATO auch entschieden werden, wer was stellt und in welchem Rhythmus. Denn bei den anderen sieht es genauso aus. Insgesamt ist es ja so, dass bei Schiffen man immer berücksichtigen muss, dass man nur einen Teil der Schiffe einsatzbereit hat. Ein weiterer Teil wird benötigt, um neues Personal mit einzubinden in eine solche Schiffscrew. Und drittens brauchen auch Fregatten, die lange in See stehen, Wartungsarbeiten, das heißt Werftaufenthalte gibt es auch. Grob kann man sagen, jeweils ein Drittel für jede dieser Tätigkeiten, sodass sie immer nur ein Drittel zur Verfügung haben. Und wenn die von der NATO gerade eingesetzt wird, um einen Flugzeugträgerverband zu schützen, der im Nordatlantik steht, dann haben sie null, wenn die anderen zur Ausbildung und für Werftaufenthalte gebraucht werden. Also das sieht bei anderen genauso aus. Deshalb muss man immer einen multinationalen Ansatz auch bringen. Das gilt in ähnlicher Art und Weise auch für die Überwachungsflugzeuge, die natürlich auch notwendig sind für so einen Auftrag. Auch das müsste man multinational regeln.
Okay. Dann, Herr Bühler, letzte Frage zum Thema. Trump ist ja nun ziemlich enttäuscht, hat sich wiederholt geäußert in dieser Richtung, dass er wohl doch recht habe, dass die NATO für ihn immer schon eine Einbahnstraße gewesen sei. Also Amerika hilft dem ganzen Rest. Und manche interpretieren seine Äußerung so, dass er darüber nachdenken würde, die NATO zu verlassen. Muss man sich da tatsächlich Sorgen machen? Wenn ich vergangene Podcast-Folgen zu Rate ziehe, dann würde ich sagen, nein, das würde er eh nicht durchbekommen. Ist das so? Immer noch so?
Also ich mache mir da keine Sorgen. Das US-Militär weiß, wie wichtig Europa und die europäischen Staaten sind, rein von ihrer Geografie her, aber auch zur Ergänzung von Fähigkeiten, die die Amerikaner nicht haben. Und wegen der Durchhaltefähigkeit, die Amerikaner haben auch nicht unermesslich viel Fähigkeiten, gerade auch nicht bei den Landstreitkräften. Also das amerikanische Militär ist da sehr klar, das kann man auch sehr schön der Anhörung des amerikanischen Oberbefehlshabers für Europa. Gleichzeitig ist der Oberbefehlshaber der NATO, also militärische Oberbefehlshaber, entnehmen, der kürzlich eine Anhörung im Senat hatte und sehr schön rausgearbeitet hat, was Europa eigentlich für die Vereinigten Staaten und für das US-Militär darstellt. Auch wenn die Sicherheitsstrategie, die sogenannte Homeland Defense, an erster Stelle steht, dann argumentieren die eben damit, dass Homeland Defense auch bedeutet, dass man Kräfte voraus stationiert hat, dass man entsprechende Radarstellungen in Europa stationiert hat, auch auf Grönland beispielsweise, dass man entsprechende Hafen- und Landinfrastruktur hat, um dort Soldaten zu stationieren. Das ist das eine. Das zweite ist die Zuarbeit auch der Geheimdienste für die Amerikaner, werden sehr deutlich herausgestellt. Drittens die Machtprojektion, wie sie es ausdrücken. So ein Krieg im Iran könnte so nicht geführt werden, wenn nicht Europa und viele europäische Staaten, Deutschland auch, den Amerikanern Überflugrechte gibt, Landerechte und so weiter. Also Europa als Basis auch für die Amerikaner ist entscheidend. Und das dritte Argument ist, dass Russland die Nation ist mit den meisten Nuklearwaffen und für Amerika unbeschadete Aussagen in der nationalen Sicherheitsstrategie eine Bedrohung darstellen. Und deshalb müsse man auch hier mit den Europäern ganz eng zusammenarbeiten. So ganz kurz gefasst die Motivation des Militärs, und sie werden schon gehört im Senat, aber letztlich kommt es eben dann auf den gesamten Kongress an. Präsident Trump müsste dort eine Gesetzesänderung herbeiführen, die nur vom Kongress insgesamt beschlossen werden kann, und da gibt es keine Mehrheit, und deshalb sehe ich einen solchen Ausstieg nicht. Eine andere Frage ist, wie dann die tatsächliche Unterstützung der Länder in Europa aussieht durch Trump. Also dort, wo er selbst exekutiv tätig werden kann, da kann es Schwierigkeiten geben. Aber grundsätzlich an einen Ausstieg der Amerikaner aus der NATO, da denke ich gar nicht dran.
Okay, ich denke, das Thema Iran wird uns noch eine ganze Weile weiter beschäftigen, auch hier im Podcast. Für heute aber erst einmal Punkt. Am Ende auch heute noch ein kleiner Podcast-Tipp, und zwar für alle, die verstehen wollen, was Energiewende ganz konkret bedeutet. Also hat mit dem eigentlichen Thema des Podcasts nichts zu tun. Es gibt einen MDR-Podcast, Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, der begleitet den Braunkohleausstieg im mitteldeutschen Revier. Die beiden Hosts Britta Felske und Ralf Geißer sind dort regelmäßig mit Mikrofonen unterwegs, sprechen mit den Menschen, die den Wandel gestalten oder von ihm betroffen sind. Sie besuchen Dörfer wie Pödelwitz, das den Kohlebagger nur knapp entkommen ist und nun neue Bewohner anzieht. Und so weiter und so fort. Schauen auch in Tagebau, Profen beispielsweise. Und sie fragen, was kommt denn nun stattdessen? Wie steht es um Projekte für erneuerbare Energien? Was macht die Transformation mit den Menschen? Und das Besondere, dies sei auch noch gesagt, dieser Podcast ist als Langzeitdokumentation angelegt. Gerade ist die 5. Staffel erschienen. Und wenn Sie wissen wollen, wie die Energiewende vor Ort klingt, dann reinhören in Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, zu hören in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir in die Shownotes. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs rege Interesse, auch in Bezug auf die vielen Mails, die wir bekommen. Lesen wir alles, freuen wir uns drüber, über Lob, aber auch tatsächlich über Kritik. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, in der nächsten Woche hören wir uns, ich glaube, am Mittwoch wieder. Das ist der 1. April. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.